Manchmal treffen extreme Gegensätze direkt aufeinander, während im Verborgenen hart gegen Jesus geplant wird, öffnet jemand im selben Raum sein Herz und schenkt ihm alles. In der Passawoche, kurz vor seinem Kreuzweg, zieht Jesus aus dem Tempel aus und kehrt in das Haus eines ehemaligen Aussätzigen ein, ein unscheinbarer Ort, an dem sich aber entscheidet, wer ihn wirklich erkennt. In dieser Szene verdichtet Markus die Linien von alttestamentlicher Vorausschau, persönlicher Liebe und der Vorbereitung auf das Kreuz. Christus als wahres Passahlamm ohne Fehl. Markus lenkt unseren Blick auf einen auffälligen Kontrast, es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Ausgerechnet in den Tagen, in denen Israel der rettenden Gnade Gottes gedenken sollte, reift der Plan, den Sohn Gottes zu töten. Hinter der List der Menschen steht jedoch die Souveränität Gottes. Nicht Blindheit der Geschichte, sondern der Wille des Vaters bestimmt die Stunde, das Lamm wird genau dann geschlachtet, wenn in Israel die Passahlämmer geschlachtet werden. Was im Haus der Hohenpriester als geheime Intrige beginnt, ist in Wahrheit die Erfüllung eines uralten göttlichen Vorsatzes. Das Passa war ein Sinnbild auf Christus. Christus ist das Lamm Gottes, damit Gott an uns Sündern vorübergehen kann, wie es in der Typologie durch das Passa in 2. Mose 12 dargestellt wird. Daher war es notwendig, dass Christus als das Passahlamm am Tag des Passas getötet wurde, damit dieses Vorbild erfüllt würde. Dem Vorbild gemäß musste das Passahlamm in den 4 Tagen vor dem Fest des Passas auf Fehler untersucht werden. Vor seiner Kreuzigung kam Christus zum letzten Malachi nach Jerusalem, 6 Tage vor dem Passa, und wurde von den jüdischen Führern geprüft. Es wurde kein Fehler an ihm gefunden, er erwies sich als vollkommen und geeignet, das Passahlamm für uns zu sein. Mose 12 ordnet an, dass ein fehlerloses Lamm ausgewählt, 4 Tage lang beiseite gestellt und von der Familie betrachtet und geprüft werden sollte, bevor es geschlachtet wurde. Dieses Lamm trägt das Gericht stellvertretend, wo sein Blut an den Türpfosten ist, geht das Gericht Gottes vorüber. In Johannes 12, 1 heißt es, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Von da an steht er im Licht seiner letzten Tage, umringt von Fragen, Fallen, religiöser Kritik. Wie das Passahlamm wird er untersucht, von Schriftgelehrten, Hohenpriestern, Herodianern, sogar von Pilatus, und doch findet sich kein wirklicher Makel an ihm. Hier steht ein Mensch, den keine falsche Rede, keine versteckte Unreinheit, kein doppeltes Spiel entlarvt. In ihm ist nichts, was Gottes Gericht anziehen müsste. Korinther 5:7 fasst das zusammen, was die Evangelien erzählen, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet worden. Wenn Gott diesen Satz über Jesus ausspricht, entzieht er uns die Illusion, wir könnten dem Gericht durch eigene Korrektur, Leistung oder Moral entgehen. Das Passahlamm musste sterben, damit die Erstgeburt leben konnte, Christus musste sterben, damit wir bestehen. Darum stehen Tod, Begräbnis und Auferstehung Christi im Zentrum des Evangeliums, wie Paulus bezeugt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde, und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Gottes Rettung ruht nicht auf einem Kompromiss mit der Sünde, sondern auf einem Opfer, das dem heiligen Maßstab vollkommen entspricht. Wer Jesus vor allem als Vorbild oder Lehrer sieht, bleibt vor den Türen dieses Geheimnisses stehen. Erst wer ihn als Passahlamm erkennt, merkt, wie radikal das Evangelium ist. Gott übersieht die Sünde nicht, er rechnet sie ab, aber an einem anderen. Der Sohn nimmt freiwillig die Stellung des Schuldigen ein, damit wir von Gott angesehen werden können, als hätten wir nie verfehlt. In diesem Licht bekommt die Salbung in Bethanien ihr Gewicht, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Noch bevor das Kreuz sichtbar wird, hat er es innerlich angenommen, noch bevor er stirbt, deutet er seinen Tod als den Weg, auf dem das Lamm Gottes den Zorn trägt und den seinen Frieden bringt. Es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Christus als wahres Passahlamm zu erkennen, löst uns aus der Unruhe eines leistungsgetriebenen Glaubens und stellt uns auf den festen Boden eines vollbrachten Opfers. In seiner Fehlerlosigkeit und in seinem stellvertretenden Tod liegt eine Ruhe, die auch dann trägt, wenn unser eigenes Leben brüchig und widersprüchlich bleibt. Wer sich innerlich unter das Blut dieses Lammes stellt, darf wissen, Gottes Gericht ist nicht abgeschwächt, sondern bereits getragen, und gerade deshalb darf Hoffnung wachsen, dass sein Heil auch unser tägliches Ringen durchdringen und verwandeln wird. Gereinigte Aussätzige und das wahre Haus Gottes. Nachdem Jesus den Tempel gerichtet und sein Ende angekündigt hat, heißt es, und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Die Jünger bestaunen noch die Größe der Mauern, während der Herr bereits erklärt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Im Blick der Jünger bleibt der Tempel das Haus Gottes, im Blick Jesu ist er ein verlassenes, zum Einsturz bestimmtes Gebäude. Wenn der Sohn als wahre Gegenwart Gottes hinausgeht, bleibt zwar die Struktur stehen, aber Gott ist nicht mehr dort. Die religiöse Pracht hat sich von der lebendigen Gegenwart Gottes entkoppelt. Außerhalb von Christus konnte niemand Gott finden. Dieser eine hatte den Tempel verlassen und ihn zum Untergang verurteilt. Dennoch waren die Jünger weiterhin mit ihrem religiösen Verständnis des Tempels beschäftigt. Nach ihrem Denken war Gott im Tempel, denn er war sein Haus. Ich bezweifle, dass die Jünger erkannten, dass Gott dieses Haus verlassen hatte, als der Herr Jesus im 13. Kapitel aus dem Tempel hinausging. Da Christus Jesus Gott ist, verließ, als er den verurteilten Tempel verließ und ihn aufgab, auch Gott diesen Tempel. Vor diesem Hintergrund wirkt die Szene in Bethanien umso eindrücklicher, und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Der Ort, an dem Gottes Sohn Gemeinschaft genießt, ist nicht mehr der Tempelhof, sondern das Haus eines Menschen, der einmal als Aussätziger unrein und ausgeschlossen war. In der Schrift steht Aussatz für eine existenzielle Unreinheit, für den Menschen, der nicht mehr in die Gemeinschaft Gottes passt. Dass Jesus gerade dort einkehrt, sagt leise, aber deutlich, wo ich bin, da ist jetzt das wahre Haus Gottes. Die Gegenwart des Sohnes heiligt den Raum, nicht umgekehrt. Simons Haus wird so zum Bild für das, was die Gemeinde ist, ein Ort, an dem ehemals Unberührbare, von Gott gereinigte zusammenkommen, um Christus im Mittelpunkt zu haben. Hier ist kein Dach aus Gold, keine Priesterhierarchie, kein Opferaltar aus Stein. Stattdessen sitzen Menschen um einen Tisch, die wissen, wir leben von Gnade. Gott hat uns aus der Ferne geholt, hat unsere Aussatzgeschichte nicht übergangen, sondern in eine Geschichte der Reinigung verwandelt. Das ist der Stoff, aus dem das wahre Haus Gottes gebaut ist, lebendige Steine, die einst fern waren und nun Heimat in Christus haben, wie Petrus später schreiben wird. Die Frau mit dem Alabasterfläschchen verstärkt dieses Bild. Sie verliert sich nicht in Gesprächen über die Zukunft des Tempels, sie diskutiert keine Strukturfragen, sie ordnet nicht zuerst diakonische Projekte. Ihr Herz ist von einer anderen Frage besetzt, wer ist dieser Jesus vor mir und was ist er mir wert? Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. In dieser Wertschätzung des Herrn, die mit ihrer Tat übereinstimmt, schimmert das Wesen der Gemeinde, ein Raum, in dem Christus nicht nur bekannt, sondern geliebt wird, nicht nur verehrt, sondern als der eigentliche Schatz empfunden. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte, sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Das Bild vom Haus des gereinigten Aussätzigen lädt dazu ein, Gemeinde nicht zuerst an äußeren Strukturen zu messen, sondern an der Nähe des Herrn und an der Demut derer, die sich um ihn scharen. Wer anerkennt, dass er selbst von geistlichem Aussatz gereinigt wurde, kann andere milder sehen und einfacher Gemeinschaft leben. So wächst eine Atmosphäre, in der Christus geehrt und Menschen nicht durch religiöse Fassade, sondern durch erfahrene Gnade zusammengehalten werden, und gerade darin wird erfahrbar, dass Gott sich solche Orte zu seinem Haus wählt. Liebe, Verschwendung und Christus als unser Ersatz. Die Szene in Bethanien ist von einer stillen, aber dichten Spannung geprägt. Während Jesus zu Tisch liegt, tritt eine Frau hervor, nimmt ein Alabasterfläschchen mit äußerst kostbarer Nadel, zerbricht es und gießt das Öl über sein Haupt. Markus berichtet, es waren aber einige bei sich selbst unwillig, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? In ihrer Rechnung steht der Wert des Öls im Vordergrund, 300 Denare, ungefähr ein Jahreslohn. Das Urteil ist hart und nüchtern, Verschwendung. Was für die Frau Ausdruck einer Liebe ist, die sich nicht rechnet, erscheint den Umstehenden als verantwortungslos und unvernünftig. Diejenigen, die ihn lieben, wie Simon und die Frau, die ihn salbte, nehmen ihn als ihren völligen Ersatz an. In ihrem Herzen ist kein Platz für den Tempel. Sie würden sich nicht einmal durch die Sorge für die Armen ablenken lassen. Jesus aber bewertet diese Handlung völlig anders, Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Er nennt es ein gutes Werk nicht, weil es großartig und beeindruckend wäre, sondern weil es ihn in den Mittelpunkt stellt. Die Arme, die man mit dem Erlös hätte unterstützen können, sind wichtig und der Herr stellt das nicht in Frage, denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht allezeit. Aber kein Dienst, so nötig er sein mag, darf die Person Christi aus dem Zentrum verdrängen. Liebe, die ihn selbst ergreift, hat Vorrang vor jeder Zweckrationalität. Auffällig ist, dass Jesus die Tat der Frau mit seinem nahen Sterben verbindet, sie hat getan, was sie konnte, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Ihre Verschwendung ist keine flüchtige Emotion, sie ist Antwort auf ein Wort Jesu, das viele offenbar überhört oder verdrängt hatten. Er hatte wiederholt von seinem Leiden und Sterben gesprochen, doch die meisten konnten sich mit einem Messias, der gekreuzigt wird, nicht anfreunden. Diese Frau nimmt seine Ankündigung ernst. Sie ahnt, diese Stunde kommt nicht wieder. So bricht sie das Kostbarste, was sie hat, über dem, der sich als das Passahlamm dem Tod hingibt. In diesem Licht wird ihre Tat zu einem Bild für das, was Hingabe im Tiefsten ist. Wenn sie das Gefäß zerbricht, gibt es kein Zurück, das Öl lässt sich nicht wieder einfangen, keine Reserve bleibt. Es ist die bildliche Sprache eines Lebens, das nicht gleichzeitig sich selbst und Christus im Zentrum behalten kann. In dem Maß, in dem sie verschwendet, lässt sie sich innerlich ersetzen, Raum, der sonst von Zukunftsplanung, Selbsterhalt oder Ansehen besetzt wäre, wird von Christus eingenommen. So wird sie hineingezogen in die Wirklichkeit von seinem Tod und seiner Auferstehung, nicht, indem sie äußerlich leidet, sondern indem ihr inneres Zentrum sich verschiebt. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte, sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Jesus aber sprach, lasst sie! Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Die Frau in Bethanien zeigt ein Herz, das Christus höher achtet als Nutzenrechnung und Anerkennung. Wer ihren Weg betrachtet, entdeckt, dass echte Hingabe weniger in großen Gesten als in der inneren Bereitschaft besteht, sich von Christus ersetzen zu lassen, in Prioritäten, Zeit, Besitz und Ansehen. Solche Liebe mag von außen als Verschwendung erscheinen, doch im Licht des Kreuzes wird sie zu einem kostbaren Duft, der bleibt. In dieser Perspektive können vermeintlich verlorene Momente mit dem Herrn, unscheinbare Opfer und stiller Gehorsam neu kostbar werden, weil sie ihn ehren, der sich selbst grenzenlos für uns verschwendet hat. Herr Jesus Christus, du wahres Passahlamm ohne Fehl, danke, dass du dich in Liebe hast prüfen, verwerfen und töten lassen, damit das Gericht Gottes an uns vorübergeht und wir leben dürfen. Du hast den Tempel verlassen und bist in das Haus der gereinigten Aussätzigen eingezogen, so bist du auch in unsere gebrochenen und gereinigten Herzen gekommen, um sie zu deinem Wohnort zu machen. Erneuere in uns den Blick für deine kostbare Person, damit kein Werk, kein Projekt und keine Sorge den Platz einnimmt, der allein dir gehört. Wo unsere Liebe klein, ängstlich oder berechnend geworden ist, berühre uns neu mit der Offenbarung deines Kreuzes und deiner Auferstehung, damit wir dich nicht mit einem Preis bemessen, sondern wie die Frau in Bethanien alles, was wir sind und haben, als Wohlgeruch an dich verlieren. Stärke in deinem Leib eine Atmosphäre, in der du, der Sklavenerlöser, unser einziger Ruhm, unsere Freude und unser Ersatz bist und in der dein Name bis an die Enden der Erde mit der Geschichte deiner Liebe und der Antwort unserer Liebe verkündigt wird. Fülle jeden, der müde, enttäuscht oder angefochten ist, mit der Gewissheit, dass du mitten in Verschwörung und Verrat die Liebe deiner Kinder annimmst und sie in deine ewige Geschichte einschreibst. Dir sei alle Ehre in der Gemeinde in dieser Zeit und in Ewigkeit. Amen.